Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Für diesen Sonntag gibt es einen Text aus dem Alten Testament, Jeremia 23, Jeremia. Und wie in so manchen Bibelstellen ein prophetischer Hinweis, dass Gott etwas Neues schafft. Eine gute Nachricht aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 23. Und meine Empfehlung für euch ist, dass ihr euch heute etwas Gutes tut. Und dann zu Hause das ganze Kapitel 23 in Zusammenhang liest. Dann werdet ihr verstehen, warum ich sage, das war damals und das ist heute eine gute Nachricht in einer bösen Zeit. Ich lese jetzt nur den Abschnitt der Predigtext. Ist Jeremia 23, Vers 5 bis 8. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden, steht sogar wörtlich gerettet werden, und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Yahweh, unsere Gerechtigkeit, der Herr. Da steht dieses großgedrückte Wort Herr in der Lutherbibel. Das große gedrückte Wort Herr, das im Deutschen immer dann steht, wenn im hebräischen Text der Gottesname Yahweh steht. Ich weiß, das haben jüdische Menschen nicht aussprechen wollen, um den Namen Gottes nicht zu missbrauchen. En Luther hat das übernommen. Und deshalb steht daar immer dann Herr in unsere Übersetzungen. Damit man weiß, es ist nicht das normale Wort Herr Adonai, aber Yahweh, soll es eigentlich der Gottesname Yahweh geben. Wie er Mose openbaart hat, deshalb wird das immer mit Großbuchstaben geschrieben. Herr, H-E-R-R. Also, sein Name wird sein, mit dem man ihn nennen wird, Yahweh, unsere Gerechtigkeit. Darum zie je, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hatte, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollten in ihrem Lande wohnen. Ein herrliche Aussicht. Ja, liebe Gemeinde, ich habe das schon so genannt, eine gute Nachricht. In böser Zeit und wie brauchen wir das heute? Und wie herrlich, dass sie wieder da ist, die Adventszeit, mit der Vorfreude auf Weihnachten. Aus den Worten des Propheten Jeremia spricht eine starke Zuversicht. Und das tut einfach gut. Es wird so viel geklagt, zu Recht oder zu Unrecht, das lasse ich einmal dahin. Es wird zoveel niederziehendes geredet, im Fernsehen, in Zeitung und so weiter und so weiter. Aber davon wird die Welt nicht besser. Gerade weil es so unendlich viel Not, Enttäuschung, Leid und Trauer gibt und so viel Sorgen um die Zukunft, darum tut es gut, wenn uns hier und heute durch diesen alten Text gesagt wird, es kommt etwas auf uns zu, was uns stark und zuversichtlich macht. Also, der Prophet spricht von einem dreifachen Kommen. Erstens, es kommt etwas Neues in unsere Welt. Zweitens, es kommt der König aus dem Stamm Davids. Und drittens, es kommt durch ihn die Gerechtigkeit zu den Menschen. Das ist die Botschaft, gut zusammengefasst. Des Advent. Erstens, es kommt etwas Neues in unsere Welt. Zie je, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Und mit diesen Worten beginnt unser Predigtext. Zie je, das heißt aufgepasst. Heb ik in Hollandisch ook immer gezegd, pas auf. Zie je, pas auf. Jetzt komt etwas Wichtiges. Etwas, was du nicht übersehen und überhören darfst. Was jetzt komt, is für dein Leben ganz, ganz wichtig. Zie je, es wird etwas Außergewöhnliches geschehen. Dazu muss man wissen, das Volk Israel hatte gerade Schlimmes hinter sich. Es stand noch unter Schock, sozusagen. Jerusalem war durch die heidnischen Chaldeer eingenommen worden. Der König und ein Großteil der Elite des Landes waren in die Sklaverei verschleppt worden. Sedekia, der Halbbruder des entführten israelitischen Königs, wird zur Nachfolge auf dem Königsthron bestimmt, aber sowohl er als auch seine Berater erweisen sich als totaal unfähig, dem Land Frieden und Gerechtigkeit zu erhalten. Wir danken dann nicht an all die Gipfel in unserer Zeit, wo man redet und redet, aber total unfähig ist, die Sache zu lösen. Ich habe auch gedacht, welch eine Ironie, dass der Name des letzten Königs von Jerusalem, Zedekia, zu Deutsch der Gerechte, bedeutet. So steuert das jüdische Volk zunächst unaufhaltsam auf eine weitere, noch verhängnisvollere Katastrophe zu, die einige Jahre später eintrat, als fast die gesamte Bevölkerung in die Sklaverei nach Babylon verschleppt wurde. Natürlich, ich erzähle das, das ist Geschichte, und keiner von uns, zum Glück, keiner von uns ist in einer vergleichbaren Situation. Aber es sind unter uns, die auch an diesem Morgen ihr Päckchen zu tragen haben. Oder die ganz in der Nähe Leute kennen, die ihr Päckchen zu tragen haben. Und da tut es uns gut, wenn jemand mit Überzeugung sagen kann, siehe, es kommt die Zeit, da wird sich das Blatt wenden. Wer mit schwerer Krankheit ringt und sich fragt, was ist, wenn ich nicht wieder besser wird? Soll wissen, mein Glück ist nicht von guten Umständen abhängig. Siehe, es kommt die Zeit, da wird sich das Blatt wenden. Wer vor einer Prüfung wie vor einem unüberwindlichen Berg steht, soll wissen, siehe, es kommt die Zeit, dass auch solche Berge versetzt werden. Wer in der Ehe vor einem Scherbenhaufen steht, soll wissen, siehe, es kommt die Zeit, in der alles neu werden kann. Wie mit seinen Eltern nicht zurechtkommt und wer von seinen Kindern enttäuscht ist, soll wissen, siehe, es kommt die Zeit, da alles wieder ins Lot kommt. Das sage ich nicht so in dem Sinne, schau mal, alles wird schon wieder irgendwie zurecht ziehen, Leute. Das wäre mir auch zu ungewiss. Dagegen spricht auch manche bittere Erfahrung, wo Menschen gewartet und gehofft haben und wo überhaupt nichts sich im gewünschten Sinne zurechtzog. Nein, es muss bei unseren Erwartungen noch etwas hinzukommen. Unsere Erwartungen müssen sich verbinden mit der Erwartung, von der Jeremia spricht. Die Erwartung, dass von Gott her die Hilfe und die Rettung kommt. Darauf vertrauten die Frommen in Israel. Darauf warteten sie sehnsüchtig. Und tatsächlich, die Erfüllung kam. Was der Propheten Jeremia und die Frommen in Israel im Geist schauten, das wird circa 600 Jahre später Wirklichkeit. Zweitens, es kommt der König aus dem Stamm Davids. Jeremias Prophezeiung, die ihm der Geist Gottes eingegeben hatte, erfüllte sich. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Das wunderbare biblische Wort, ein Spross, der da auf die Erde ausspricht. Ja. David war der große König Israels. Sein Herrschaft wurde sichtbar von Gott gesegnet und hatte dem Volk gute Jahre geschenkt. Und vor allem, das mussten wir immer behalten, Gerechtigkeit und Frieden. Diese zwei, Gerechtigkeit und Frieden. Naja, das geschah 1000 Jahre vor Jesu Einzug in Jerusalem. Da zog auch David von Bethlehem kommend ein, in Jerusalem. Und die Sehnsucht nach einem Herrscher wie David war in Israel durch alle Jahrhunderte lebendig geblieben. Denk je das ein, zoveel jaren warten, honderden jaren. Hoe? Nach Frieden, nach Gerechtigkeit sehnten sich die Menschen. Und tun wir das heute nicht auch? Der Alessandro hat das auch geschrieben in die Kalender. Hat es so vielleicht gelesen, hè? Mit die wunderbare Text van Johannes 14. Wir sehnen nach Frieden. Die Propheten weissagten, dass aus Davids Haus ein einzigartiger König kommen würde. Ein König ohne Krone, aber mit einer Macht, wie sie kein König vor ihm und kein König nach ihm haben würde. Und sie nannten den, auf den sie warteten, den Messias. Messias ist ein hebräisches Wort, genau Mashiach, und heißt übersetzt der Gesalbte. Die griechische Übersetzung des hebräischen Wortes Mashiach heißt Christos, lateinisch Christus. Mashiach, Christus, gesalbt. Königen worden bij ihre Thronbestuigung gesalbt. De Messias, so sagte der Prophet Zacharia, wird kommen, reitend auf einem Esel. Ich habe das als junger Sohn ein faszinierendes Bild gefunden. Unsere Königin kann dann eine große Mercedes anfahren, immer. Aber Jesus, wenn so die Stadt inkommt, auf einem Esel. Ja, ich liebe das. Ist ja auch ein bisschen Humor. Als Jesus in Jerusalem auf einem Esel reitend einzog, wie wir es vorhin im Evangelium gehört haben, da erfüllte sich diese Voraussage der Propheten. Erfüllung geschieht dann, wenn Bibel und Leben in eins kommen. Auch in unserem Leben ist das die Erfüllung, hè? Wenn Worte der Bibel sich an dir und mir erfüllen. Ein erfülltes Leben ist nicht unbedingt ein Leben von 80 Jahren und mehr, 90. Ein erfülltes Leben ist dort, wo Bibel und Leben zusammenfinden. Es gibt Stunden, da bin ich überwältigt von dem Erleben der Güte Gottes. Dan spüre ich sie, als wären sie leibhaftig da. Wie sie ja tatsächlich zum Greifen da war, als Jesus in Jerusalem einzog. Die Menschen waren erfüllt von großer Freude. Durch die Straßen und Gassen Jerusalem stöhnte den Lobpreis Gottes. Und dann darf man natürlich fragen, wo sind in unserem Leben die Stunden, wo wir Gott so überschwänglich loben und preisen und danken? Das sind die wirklich großen Stunden der Hingabe. Dann singt man spontan das Lied, wie wir das auch letzten Sonntag haben gesungen. Wie soll ich dich empfangen? Und wie? Wie begegne ich dir? Sie werfen die Kleider hin auf den Boden vor ihm. Ja, die Menschen damals waren mit Hingabe bei ihm. Stunden der Hingabe. Kunnen wir uns auch so elementar ihm hingeben, mit Leib und Seele? Ja, liebe Gemeinde, genau das sollen wir heute aus dieser Stunde mitnehmen. Diesen Wunsch nach Hingabe unseres Lebens an den, der unser König und Heiland ist, der damals in Jerusalem auf einem Esel eintritt und in dieser Stadt die Entscheidung suchte, die ihm das Kreuz uns aber Rettung und Heil bracht. Rettung vor der Bindung an das eigene Ich, das ist immer so stark, hè? Dass wir immer nach, hast wie Sklaven an uns selbst gebunden sind. Nein, nun richten wir uns an ihm aus und auf. Rettung von unseren falschen Orientierungen an den Maßstäben der Welt, denn nun ist das Licht auf unserem Weg. Rettung aus den Verstrickungen von Schuld und Sünde, denn sein Geist zeigt uns, dass wir Vergebung brauchen. Vergebung in seinem Namen. Dritter Punkt. Es kommt durch ihn die Gerechtigkeit zu den Menschen. Naja, ich muss sagen, vielleicht haben manche, die ihn damals begeistert begrüßten, doch etwas anderes erwartet als das, was Jesus brachte. Es gab ja ganz viele Erwartungen damals an Jesus, politisch, sozial, religieus. Aber Jesus ist kein politischer Macher. Die Römer, die im jüdischen Land standen, hat er nicht vertrieben. Nicht einmal zum Widerstand gegen sie hat er aufgerufen. Ist auch kein Wunderdoktor, der auf jeden Fall genau das Leiden wegnimmt, unter dem jemand gerade leidet. Wenn ich so im Dorf mit den Leuten rede über ihre Sorgen, dann hoffe ich immer eigentlich, das hoffe ich wirklich, ich hoffe auf eine Unterhaltung über den Unterschied zwischen menschlichem Glück, das von den guten Umständen abhängig scheint, und die Freude eines Christen, die ewig und voller Hoffnung ist, egal wie die Umstände aussehen, weil sie allein auf unsere Beziehung zu Jesus basiert und dem Wissen, dass für uns eintritt und uns erlöst hat. Also, Jesus ist auch kein Wunderdoktor. Auch kein Philosoph, der das gebildete Bürgertum mit interessanten Ansichten über Gott und die Welt ein bisschen unterhält. Und er ist kein Weltverbesserer, der uns das Rezept zur Lösung aller unserer Probleme gibt. Nein, er gibt uns nicht in jedem Fall die Lösung unserer Probleme, sondern die Erlösung aus dem Teufelskreis unserer Sorgen und Probleme. Nou, hoffe ich, Sie hören darin kein witziges Wortspiel, statt Lösung von Problemen, Erlösung aus Problemen. Was Jeremia 600 Jahre vor Christus prophezeite, das hat sich bestätigt. Und das gilt heute wie damals. Vers 5. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit ins Land bringen wird. Dass Recht und Gerechtigkeit herrschen. Sehnen wir uns nicht alle danach. Gerechtigkeit in der Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, im Kleinen wie im Großen, bis hin zum Verhältnis der Staaten in Europa. Und wie das mit den Grenzen da geht. Wo aber soll ein Recht und Gerechtigkeit herkommen? Da ist keiner, die gerecht ist. Auch nicht einer, schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom. Was will er damit sagen? Wir werden nie hundertprozentig aus uns selbst gerecht. Wir können uns noch so sehr darum bemühen. Wir können noch so anständig sein. Um die beste Absichten haben. Gerecht ist nämlich nur einer. Gott selbst. Und diese Gerechtigkeit hat er auf seinen Sohn übertragen. Das ist Sonntagsek Heidelberger Katechismus. Das drückt Jeremia in Vers 6 so aus. Behalten Sie das, wenn die Jehovas Zeugen wieder einmal anklingeln? Das ist wichtig, dass wirklich Gott ist. Anders geht es nicht. Wir können nicht erlöst werden. Und dies wird seine Name sein, mit dem man ihn nennen wird. Der Herr unsere Gerechtigkeit. Well, jetzt hören wir gerne ein bisschen Musik. Jeremy, darf ich dich bitten? Ich habe schon das Buch gesehen, Advent und Weihnachtslieder. Wunderbar. Thank you.
Dat is eerder bij God. Gloria in excelsis Deo. Wonderbaar.
Ja, de Herr, onze gerechtigheid. Sie wissen, die Bibel is vol van geschichten, dat Leute in die Nähe Jesu komen en dat ze dan auf einmal, ik sage mal, entlarvt werden. En sagen müssen: Herr, ik heb gesündigt. Ik denk aan die Geschichte van dem reichen Jüngling, der zu Jesus kommt und sagt: Ich habe alle Gebote Gottes gehalten von Jugend auf. Wow. Und da macht ihm Jesus mit einem Wort klar: Nicht einmal das erste Gebot hast du gehalten. Ich bin der Herr, dein Gott. Wer weiß das? Denn das Geld war ihm lieber als sein Gott. Aha. Gibt es nicht viele, die so denken? Ich denke an Petrus, den großartigen Mann, dem Jesus eigentlich ohne etwas zu sagen, seht ihn nur an, ohne etwas zu sagen, in der Nacht zu Karfreitag, macht der Petrus deutlich: Was gilt denn dein Wort? Was gilt denn dein Versprechen, mich nicht zu verleugnen? Und er ging hinaus, Petrus, und weinte. Und weinte bitterlich. Wer von uns kann noch über seine Sünde weinen? Bin auch ich nicht so einer, der ebenfalls sein Wort nicht halten kann, der gerne vollmündig redet und dann auch Jesus verrät? Und ich denke an den ganzen Jüngerkreis. Wie erschrocken waren sie, als Jesus fragte: Worüber habt ihr so miteinander geredet? Da schwiegen sie still. Und da sagt er: Ich will es euch sagen. Ihr habt davon gesprochen, wer unter euch der Größte ist. Wollen wir nicht irgendwie alle die Größte sein? Vielleicht in der Familie? Mit unter den Kollegen in der Gemeinde? Von diesem Herrn kommt die Gerechtigkeit zu uns. Wo Jesus durch seinen Geist in meinen Herzen regiert, wo ich mich von ihm richten und ausrichten, aber dann auch aufrichten lasse. Die Ungerechtigkeit, die dem Volk Israel widerfuhr, dass es immer wieder in die Sklaverei verschleppt wurde, diese zum Himmel schreiende ungerechte Behandlung, konnte nicht vor der Gerechtigkeit Gottes bestehen. Das zeigte sich zur Zeit des Mose, als Gottes Volk in der ägyptischen Sklaverei leiden müsste. Und das zeigte sich zur Zeit des Jeremias, als Israel wederum in Sklaverei leiden musste, in der Babylonischen. Vers 7, darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Lande des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Ich kann mir vorstellen für junge Leute, dass sie denken: Ja, Befreiung aus Ägypten, das ist alles ganz so weit weg. Das haben die Leute wahrscheinlich auch gedacht in die Zeit des Jeremias. Aber dann kommt dieser Zuspruch, ja, nicht nur damals, jetzt und in die Zukunft. Gott gibt Heimat. Lebend in Österreich, ich liebe das Wort Heimat. Und für das Volk Israel galt das ganz wörtlich. Gott gibt Land, in dem sie wohnen sollen. Und für uns galt das in übertragenen Sinn. Gott gibt Heimat, Zuflucht, Schutz und Geborgenheit. Es ist immer eine wunderbare Frage, wenn wir sprechen mit den Leuten. Wo ist deine Geborgenheit? Fühltest du dich geborgen? Ungerechtigkeit, Lieblosigkeit und Unwahrheit, die zerstören Geborgenheit, machen heimatlos, verhindern Schutz. Mensen die zich van diesem negativen geist leiten lassen, mögen zwar äußerlich noch ein Zuhause haben, eine Wohnung, aber sie haben keine seelische Heimat. Sie sind ruhelos und ungeborgen. Nur in Gott finden wir zuverlässig für alle Zeit Heimat und Geborgenheit. Und dazu müssen wir seinen Sohn zu uns einlassen, dass er mit uns den Tag beginnt. Ich sage das mal ganz einfach, dass er mit uns am Morgen den Tag beginnt, mit uns am Tisch sitzt, mit uns durch den Tag geht und ihn auch mit uns gemeinsam beschließt. Er nimmt unsere Zeit in seine Hände, wenn ich es so ausdrücken darf. Advent ist das Fest der geöffneten Tür. So wie die Kinder, habe ich gemerkt, so wie die Kinder erwartungsvoll ihr Türchen am Adventskalender öffnen, so sollen wir alle unsere Herzenstür öffnen. Und daarom moest die Bitte um sein Kommen und Bleiben unsere dringlichste Bitte sein. Dann feiern wir in de rechter Weise Advent. Kom, Herr Jesu, bei uns. Und bleibe bei uns. Alle Tage. Amen. Wir haben vorher angefangen, das Lied zu singen, Mach hoch die Tür. Und da heißt es im 4. Vers, Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Und das ist ein Gebet. Und ich lade euch ein, dass wir diesen Vers jetzt gemeinsam singen, als eine Bitte, ganz bewusst Jesus gegenüber. Und bedenken, wenn das stimmt, dann sollte es für mich ganz persönlich gelten. Dann will ich das so in deinem Namen erwarten. Lied 134.